Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Projekt X Augsburg. Schön, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst, dich mit dem heutigen Thema zu beschäftigen. Wir wollen dich darin unterstützen, in deinem Vertrauen zu Jesus zu wachsen und ihn besser kennenzulernen. Wenn du mehr über das Projekt X wissen möchtest, dann schau auf unserer Homepage projektx-augsburg.de vorbei. Dort findest du auch mehr Informationen zur aktuellen Themenstaffel. Wir wünschen dir eine gute und inspirierende Zeit, die dein Vertrauen auf Gott wachsen lässt.
So, es geht heute um den größten Gewinn. Wir haben das eben schon gehört. Sei gespannt drauf, was der größte Gewinn ist. Ich möchte an der Stelle ganz kurz an etwas erinnern, was viele von uns schon wissen, aber vielleicht der eine oder andere noch nicht mitbekommen hat oder vergessen hat. Wir haben diese Notizzettel, die sind vorne in diesen kleinen Taschen, kannst du das finden. Und wenn du was mitschreiben willst, zieh dir einen und einen Stift, meistens auch einen Stift dabei. Ansonsten sind da drüben am Tisch noch welche. Und das ist bewusst von unserem Grafiker, dem Martin, gestaltet worden, dass wir eben mitschreiben können, wenn uns irgendwas wichtig ist. Von daher, genau, nutzt das doch bitte, dafür ist es ja auch gemacht worden. Es geht um den größten Gewinn und vielleicht wäre das für mich, wenn ich keine Brille mehr tragen müsste, aber nein, es ist halt einfach so. Aber der größte Gewinn, um dahin zu kommen und zu erklären, worum es heute geht, habe ich mir gedacht, fange ich einfach mal bei dem an, wo wir sind als Projekt X, nämlich hier im Theater. Wir sind eine Kirche im Theater und wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl und wir genießen das sehr, weil wir einen Ort haben, wo wir Menschen einladen können in unsere Kirche, die sich vielleicht mit Kirche, mit Glaube, mit Gott schwer tun und die es angenehm finden, an einem nicht-kirchlichen Ort über diese Dinge nachzudenken. Das ist die Idee quasi vom Projekt X. Und dabei ist es uns tatsächlich wichtig, dass wir anders sind als das, wie die meisten von uns Kirche und Glaube als Kinder oder Jugendliche mitbekommen haben. Also bei mir ist es so, dass Kirche und Glaube für mich was ganz anderes war, wie das, was wir hier eigentlich vermitteln wollen. Ich komme gleich nochmal drauf. Es hat natürlich hier mit dem äußeren Rahmen zu tun, der ist schon mal anders, klar, aber es geht noch viel tiefer, denn wir sind nicht nur irgendwie gläubig und nennen uns Christen, sondern wir im Projekt X wollen Menschen sein, die etwas tun, und zwar die dem Beispiel von Jesus folgen, ganz praktisch im Handeln, im Tun, also Nachfolger von Jesus. Denn Christen sind von der Grundidee her Menschen, die praktizieren, was Jesus gepredigt hat. Und alle Menschen, egal ob Erwachsene, Jugendliche, Kinder, können da dabei sein und dran teilnehmen und mitmachen und das lernen, was sozusagen Jesus sagt, was er uns beigebracht hat und was wir dann im Alltag umsetzen können. Das heißt, Glaube, christlicher Glaube hat mehr so etwas wie eine bestimmte Art und Weise zu leben, als eine bestimmte Art und Weise etwas anzunehmen. Also es geht nicht um richtig denken, richtig glauben, so, sondern es geht darum, Dinge zu tun. Der christliche Glaube ist eine Art zu leben. Und von Anfang an haben die Schüler von Jesus diese Art von Leben sozusagen multipliziert oder exportiert in die Welt hinaus, zu ihren Freunden, zu ihren Bekannten. Und von Anfang an ging es darum, diese bestimmte Art zu leben, vorzuleben. Ganz am Ende seiner Zeit, als Jesus auf der Erde war, hat er das quasi in einem Vermächtnis den Schülern mitgegeben. Deswegen haben sie das begriffen und dann auch gelebt. Er hat Folgendes gesagt, darum geht zu allen Völkern, also in alle Länder, überall auf dem Globus, damals wusste man nicht, dass es ein Globus ist, aber irgendwann haben wir festgestellt, es ist ein Globus, also überall hin, wo Menschen sind, geht zu allen Menschen und dann sagt er, und lehrt sie alles zu befolgen. Also nicht alles zu glauben, alles für richtig zu halten, sondern alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Alles zu befolgen. Das bedeutet tun, miteinander tun, etwas praktizieren, in die Praxis umsetzen. So wie es Jesus geboten hat. Deswegen geht es uns im Projekt X nicht nur um Predigten oder solche Reden, wie ich hier halte, auch nicht nur um Musik oder coole Lieder oder so, wobei ich super, super gerne singe. Ihr habt das eben gemerkt, das ist meine Leidenschaft, das ist mein Hobby, ja. Damit drücke ich meinen Glauben aus. Und es ist auch so, dass ich sehr gerne Predigten zuhöre. Meistens rede ich selber und predige, das mache ich auch gerne. Ich brauche sehr, sehr viel Zeit, um Predigten vorzubereiten. Aber darum geht es an sich nicht, sondern es geht darum, dass wir praktisch das Leben, was Jesus gelehrt hat, und dass wir dadurch das an andere Menschen weitergeben. Dass sie an uns sehen, wie Glaube praktisch aussehen kann, wie das funktioniert. Denn jeder Mensch braucht diesen Glauben, jeder braucht Rettung, jeder braucht Hoffnung, jeder braucht Liebe und Wissen, dass er geliebt ist, jeder braucht es, dass andere, ja, dass ihm vergeben wird, dass das, was er verbockt hat, was er falsch gemacht hat, dass es vergeben wird. Jeder braucht die Hoffnung, ganz egal, was unsere Welt gerade abgeht. Das war die Nachricht von Jesus, dass Rettung, Vergebung, Liebe, Hoffnung praktisch im Alltag gelebt werden kann. Nicht nur Theorie, es praktisch gelebt werden kann. Und glaubt mir, das hat die Welt revolutioniert. Deswegen reden wir heute 2024 Jahre später immer noch davon. Und zwar nicht deswegen, weil Menschen etwas geglaubt und angenommen haben, sondern weil sie es gelebt haben und getan haben, weil sie das Vermächtnis von Jesus befolgt das, was ich gelehrt habe, weil sie das umgesetzt haben. Lehrt sie alles zu tun, was ich euch gesagt habe. Das hat Jesus ihnen aufgetragen. Das ist der Auftrag und deswegen widerstehen wir der Haltung der Angst, die zurzeit so in unserer Gesellschaft um sich geht. Wir haben keine Angst davor, dass die Welt untergeht oder dass Trump präsent wird oder irgendwie sowas. Oder Kamala Harris, wie auch immer. Ja. Wir haben keine Angst davor. Wir sind auch nicht als Christen Opfer oder so. Ja. Wir sind nicht im Krieg mit der Kultur oder irgendwie sowas. Ganz im Gegenteil, wir sind lebendige, lebende, atmende Botschafter unseres Königs Jesus. Wir exportieren seine Lehre dadurch, dass wir sie nicht nur sagen, sondern dass wir sie leben. Und dass wir andere Menschen einladen, genauso zu leben. Dabei ist unser Ziel und unser Bestreben, den Ton und die Haltung und die Vorgehensweise, wie Jesus das gemacht hat, nachzuahmen. Also wir sind Nachahmer von Jesus. Und das hat damit zu tun, weil Jesus genauso war. Ich meine, lies nach in den Berichten über das Leben von Jesus in den Evangelien. Da wird erzählt, wie Jesus illustriert hat, vorgestellt hat, vorgelebt hat, wie Gott ist. Und genauso möchten wir es auch tun, dass wir quasi nachahmen, wie Jesus das gemacht hat. Und dadurch hat Jesus Spuren in unserer Welt hinterlassen, die bis heute sichtbar sind. Und deswegen sollen wir als Christen, als Nachfolger von diesem Jesus auch Spuren hinterlassen, Spuren von ihm in unserer Welt. Und deswegen träumen wir als Projekt X gemeinsam mit anderen Kirchen in Augsburg und auf der Welt. Es gibt viele, viele Christen und Kirchen, die davon träumen, dass Kirchen von Jesus, also die Orte, wo Menschen zusammenkommen und an Jesus glauben, dass diese Kirchen als wichtige Bestandteile in der Gesellschaft wahrgenommen werden. Wo sich die Gesellschaft freut, dass da Kirchen sind und neue gegründet werden, weil sie wissen, diese Menschen leben das, was Jesus gelehrt hat. Gesellschaften, wo man liebt, dass da Kirchen sind, wo es Menschen besser geht, wenn es Kirchen gibt, weil sie den Auftrag von Jesus nicht reden und sagen, sondern vor allen Dingen leben, weil sie das Wertesystem von Jesus, die Liebe, die Vergebung, die Hoffnung leben, ganz praktisch. Man könnte auch sagen, wir träumen von einer Welt, in der Menschen, die unseren Glauben gegenüber skeptisch sind, uns beneiden, wie wir miteinander umgehen und davon beeindruckt sind, wie wir mit ihnen umgehen. Und wenn sie uns trotzdem falsch behandeln, wenn sie uns verleumden, wenn sie vielleicht uns anfeinden, dann werden wir nicht zurückschlagen, weil wir folgen einem Beispiel, dem Beispiel von Jesus, unserem König, der auch keine Feinde hatte, sondern also von sich aus keine Feinde hatte, der niemanden angefeindet hat, sondern wir sind Botschafter eines Königs, der gestorben ist, damit seine Feinde es besser haben, damit seine Feinde gerettet werden. Und deswegen träumen wir von einer Welt, in der Menschen sich wünschen und wünschten, dass die Story von Jesus war es, bevor sie überhaupt selber glauben können, dass sie war es. Dass sie denken, die ist so gut, die Story, die müsste, ich wünschte mir, dass das war es. Quasi eine Welt, in der Menschen denken, dass die Story von Jesus zu schön ist, um wahr zu sein. Und dann uns erleben, wie wir das leben und plötzlich merken, da ist er ja. Der ist ja wirklich noch da. Und dann anfangen, an ihn zu glauben. Und auch das Glauben bedeutet dann anfangen, das zu tun, was er gesagt hat. Deswegen lautet die Mission unserer Kirche, und das liegt hier überall aus in so Bierdeckeln quasi, da steht drauf, wir wollen Menschen unterstützen, dem Beispiel von Jesus zu folgen, um in ihrem Vertrauen zu ihm zu wachsen. Dem Beispiel von Jesus folgen heißt praktisch im Alltag das zu leben, so zu handeln, wie er das gesagt hat. Und wir sind davon überzeugt, das passiert in der Kirche, wenn wir wirklich so Kirche sind, wie Jesus sich Kirche gedacht hat. Ja? Also nicht Kirche als ein Gebäude, so nennen wir in der deutschen Sprache ja auch Kirche. Auch nicht Kirche wie so eine große Organisation, wie zum Beispiel die römisch-katholische Kirche weltweit oder die evangelisch-lutherische Kirche oder irgendwie sowas. Auch das nennen wir Kirche, aber das ist nicht das, was Jesus gemeint hat, sondern Jesus meinte quasi ich sage es, eine Versammlung von Menschen, ein Zusammenkommen von Menschen, die nicht nur daran glauben, sondern das miteinander tun und leben. Also eine Versammlung von Christen, die nicht nur glauben, sondern leben und tun, was Jesus gelehrt hat, an so einem Ort, wobei das gar nicht ein Ort sein muss, sondern es ist einfach diese Gemeinschaft der Leute und dann gehen sie auf die Arbeit und leben das dort und gehen in die Nachbarschaft und leben das dort und dann kommen sie wieder zusammen. Aber letztendlich, dass dieses Menschen, die das Beispiel von Jesus folgen und ihm vertrauen, zusammenkommen, das ist das, wie Jesus sich die Kirche vorgestellt hat. Denn diese Versammlung ist der Ort, an dem Menschen praktisch Jesus folgen. Und das sind wir. Oder anders gesagt, wir als Brücknix wollen so ein Ort sein, so eine Versammlung sein. Und ich habe mir gedacht, stellt euch mal vor, alle Kirchen auf dieser Welt würden die Bestrebung haben, dass das das Wichtigste in ihrem ganzen Programm ist. Dass wir miteinander leben, was Jesus gesagt hat. Ich glaube, ganz ehrlich, unsere Welt würde sich sehr verändern. Denn die Versammlung, ich nenne es jetzt mal so, von Jesus oder die Versammlung der Menschen, die Jesus folgen, ist Gottes Katalysator, um uns persönlich, um unsere Gesellschaft und auch unsere Welt zu verändern. Ich meine, ganz persönlich, fangen wir einfach damit an, ja? Ganz ehrlich, ich wäre nicht hier ohne eine Versammlung von Menschen, die das gelebt hätten und durch die ich das gelernt habe und von denen ich das habe. Weil es geht ja darum, dass Menschen dem Beispiel von Jesus folgen, tun, was ihr König Jesus gesagt hat. Und da war ich dabei und das habe ich gesehen. Und wenn Menschen das leben, dann passiert nämlich Folgendes. Dann werden Dinge besser. Dann werden Menschen besser, dann werden Familien besser und heiler. Dann werden Städte und Ortschaften und Dörfer und Gemeinschaften von Menschen besser. Dann werden Länder und Nationen besser. Weißt du, wenn du Jesus und seinem Beispiel folgst, wird dein Leben deswegen besser, weil du nicht nur synchron zu dem lebst, wie Gott will, dass du lebst, sondern synchron zu dem, wie er dich geschaffen hat. Also quasi die Bestimmung, warum du da bist, erfüllst du dadurch, dass du anfängst, dem Beispiel von Jesus zu folgen, so lebst, wie es die Idee von Gott ist. Und warum werden wir besser, wenn wir dem Beispiel von Jesus folgen? Ganz einfach, weil dem Prinzip zu folgen, dass der andere zuerst und wichtiger ist als ich, ist ein besseres Prinzip, als sich selber immer zuerst zu nehmen. Oder ganz einfach, weil gemeinsam die Lasten zu tragen, ist sehr viel besser, als selber zur Last für andere zu werden. Jesus zu folgen macht deswegen Dinge besser, weil Selbstbeherrschung die beste Beherrschung ist. Selbstkontrolle die beste Kontrolle ist. Und das möchte Jesus uns beibringen. Dinge werden besser, weil wenn du tust, was Jesus von dir will, dann tust du etwas, was deine Mitmenschen wertschätzt. Was in dem Tun, wie du lebst, sie schon wertschätzt. Das musst du gar nicht sagen. Deswegen ist es unser Ziel, als Menschen, die Jesus vertrauen, und ihm zu folgen, andere so zu behandeln, wie er uns behandelt hat. Es gibt ja diese goldene Regel, ne? Behandle den anderen so, wie du von ihm behandelt werden willst. Das ist die goldene Regel. Das hier ist die Platin-Regel. Behandle andere so, wie Jesus dich behandelt, wie Jesus mit dir umgeht, wie Jesus dich liebt und dir vergibt und immer für dich da ist. Sei so für andere Menschen da. Und wenn wir so leben, dann reflektieren wir den Willen und die Haltung und den Ton von Jesus. Und wenn wir so gemeinsam leben, dann schreiben wir damit Geschichte. Glaubt mir, das macht einen riesen Unterschied, ob wir das zusammen tun oder nicht. So, das war jetzt der Fundament für heute, was wichtig ist, wir reden ja eigentlich über den größten Gewinn, um zu verstehen, wie das mit dem größten Gewinn ist, was das für einer ist, für wen der gilt und so, wer den größten Gewinn hat. Und damit wir dahin kommen, schauen wir uns jetzt eine Stelle an, in der praktisch beschrieben wird, was es bedeutet, so zu leben. Also im Alltag. In Augsburg oder Umgebung 2024. Und ich lese dazu einen kurzen Abschnitt, den der Paulus als Coach seinem Mitarbeiter Timotheus geschrieben hat. Ich werde nicht müde darin, es immer wieder zu sagen, der Paulus ist derjenige, der im ersten Jahrhundert die Kirchen am allermeisten geprägt hat. Der ist im Mittelmeerraum im Römischen Reich von Ort zu Ort gereist, hat dort den Menschen von Jesus erzählt, hat das praktisch gelebt. Die Leute, die dann davon begeistert waren, gesagt haben, ich möchte das aus, die hat er gesammelt und solche Versammlungen von Christen, über die wir eben geredet haben, dann gegründet. Und dann ist er weitergezogen und hat diese Versammlung oder diese ersten Kirchen, könnte man sagen, begleitet, indem er Briefe geschrieben hat. Und er hat auf die Briefe, die dir dann zurückgeschrieben haben, wieder geantwortet, um diese Menschen zu begleichen. Und bei einer sozusagen in einem von diesen Briefen, die er einem Leiter schreibt, nämlich den Timotheus, den er begleitet hat und damit natürlich auch die ganze Versammlung dieser Menschen begleitet hat, schreibt er etwas an eine ganz konkrete oder bestimmte Gruppe in dieser Versammlung. Also nicht für die alle, sondern für eine bestimmte Gruppe. Und ich habe mir gedacht, das passt ziemlich gut, weil es sehr viele Ähnlichkeiten zwischen dieser Gruppe und uns heute im Jahr 2024 gibt. Und ich hoffe, dass jetzt sich niemand angegriffen fühlt, wenn ich jetzt gleich vorlese, worum es ihm geht. Und zwar schreibt er dem Timotheus Folgendes. Er schreibt, den Reichen in dieser Welt gebiete. Vielleicht bist du verwundert, warum ich jetzt diesen Abschnitt mit den Reichen anfange. Tatsächlich, weil ich glaube, diese Menschen in dieser Versammlung, die damals reich waren, haben eine große Nähe oder sind sehr ähnlich wie wir in unserer heutigen Welt, wo wir leben. Ja, die Reichen damals, das waren die Menschen mit etwas extra. Im Römischen Reich damals lebten die Menschen meistens von der Hand in den Mund. Wenn die morgens aufgestanden sind, wussten sie in der Regel nicht, was sie heute zum Essen haben und ob sie nicht vielleicht abends hungrig ins Bett gehen müssen. Weil du musstest dich versorgen, deine Familie versorgen und du bist morgens aufgestanden und hast geguckt, dass du Arbeit bekommst. Und es war wirklich, es ging wirklich drum, um das tägliche Brot. Wir haben ja vor einem Monat das Thema über das Vaterunser Gebet gehabt und da wird dir gesagt, Gott, gib uns unser tägliches Brot. Das war damals wirklich das tägliche Brot. Erstens mal haben sich Lebensmittel nicht so gehalten wie heute, man hatte keine Kühlschränke, aber überhaupt, man wusste morgens nicht, was denn das Brot heute ist, was ich essen werde, das Essen ist, was ich heute essen werde. Und die meisten Menschen lebten damals so, aber da gab es auch Reiche und die hatten etwas extra, was sie zurücklegen konnten. Die Dinge, die es damals sehr gut gehalten haben, waren Getreide und das war Öl. Davon hatten sie viel, das konnten sie zurückgeben, aber sie hatten auch anderes. Sie hatten Geld, sie hatten Dinge extra im Leben. Ich habe gedacht, ganz so wie wir, ja. Weil wir haben zusätzliches Zeug, das wir beiseite legen können und in der Regel gar nicht brauchen, ja. Also denk einfach mal nur an deinen Dachboden, an deinen Keller, an deine Absteckkammer, deine Rümpelkammer. Ja, und dann machen wir so komische Dinge, wir haben so komische Angewohnheiten, dass wir alle paar Monate oder alle paar Jahre quasi in den Keller gehen und Dinge ausmisten und dann irgendwie ins Sozialkaufhaus geben oder verschenken oder so, nur um Platz zu schaffen, um neues Zeugs anzuhäufen, was wir auch nicht brauchen. Ja, so ist es bei uns, weil wir etwas extra haben. Wir haben extra, so wie die Reichen damals. Manche von uns haben ein extra Schlafzimmer, haben ein extra Auto, haben ein extra Geld, ein extra Erspartes, ein extra Zeit. Vielleicht sagst du, na Klaus, extra Zeit habe ich nicht. Sag ich, im Vergleich zu den Menschen im ersten Jahrhundert hast du auf jeden Fall extra Zeit. Definitiv. Damals gab es kein Wochenende. Da gab es keinen freien Tag. Ich meine, das wäre auch Wahnsinn gewesen. Keiner hätte einfach einen Tag frei gemacht. Es gab, muss ich dazu sagen, eine Einschränkung, da wo die Juden gelebt haben, in der Provinz Judäa, da gab es den Sabbat tatsächlich, weil man die Juden sozusagen ruhig halten wollte, keinen Aufstand von denen wollte. Aber sonst überall im Römischen Reich gab es doch keinen Ruhetag. Das wäre Wahnsinn gewesen, viel zu riskant, einen Tag, wo es Arbeit gibt, quasi auf Arbeit zu verzichten, weil du wusstest nicht, ob du am nächsten Tag Arbeit finden wirst. Also hast du gearbeitet, und zwar nicht nur 8 Stunden am Tag, sondern so viel du konntest, damit du leben kannst. Und in dieser Zeit schreibt der Paulus an alle die, die extra haben, über diesen Leiter, den Timotheus, Folgendes. Er schreibt den Reichen in dieser Welt gebiete, also nicht irgendwie schlag vor oder das nice to have, sondern schärfe ihnen ein, okay? Den Reichen in dieser Welt schärfe ein, dass sie Gutes tun. Nicht nur etwas glauben, nicht die richtige Theologie haben, sondern tun. Gutes tun. Das Gute, das nur Menschen tun können, die extra haben. Extra Geld, extra Zeit, extra Zeug, das sie wahrscheinlich gar nicht brauchen. Und er sagt, dass sie reich werden an guten Werken. Also nach menschlichen Maßstäben waren die schon reich. Aber der wirkliche Reichtum, der fehlt ihnen. Den Reichtum, den gute Werken, gute Taten anhäufen. Dieser Reichtum, den sie als Menschen mit extra haben tun oder hatten und damit auch Gutes tun konnten. Beispiel von Jesus folgen heißt an der Stelle, dass sie eben Gutes tun damit. Dem Paulus war es wichtig, ich will es mal so sagen, dass diese Menschen mit extra nicht dem Verbrauchermythos auf den Leim gehen. Kennt ihr den Verbrauchermythos? Der ist ganz einfach, der geht so. Alles, was ich bekomme, ist für mich gedacht. Alles, was ich in den Händen halte, ist für meinen Konsum, für mich, dass ich es ausgeben kann, dass ich der Verbraucher bin. Alles, was meine Familie, was wir kriegen, ist für uns. Aber weißt du, Jesus war nicht so. Wenn du die Berichte über das Leben von Jesus liest, diese Evangelien, dann wirst du merken, er hat anders gelebt. Er hat nichts für sich behalten. Und wenn wir ehrlich sind, die Menschen, die uns am meisten beeindrucken, leben auch nicht so, dass sie nur für sich behalten. Sonst würden sie uns nicht beeindrucken. Paulus ist wichtig, dass Reiche damals und auch wir heute diesem Verbrauchermythos nicht erliegen. Deswegen schreibt Paulus den Timotheus, schärft den Reichen ein, dass sie Gutes tun sollen und dass sie reich werden sollen in dem, dass sie Gutes tun, dass sie verstehen, wofür das, sie das extra haben, dass sie es einsetzen und zwar nicht für sich selbst, sondern dass sie es einsetzen für anderen, dass es ein fortlaufender Prozess ist. Sie sollen Gelegenheiten suchen, um reich zu werden, um ihr extra Ressourcen für andere Menschen einzusetzen und Gutes zu tun. Und das beschreibt er dann auch, dass er sagt, dass sie gerne geben und zum Teilen bereit sind. In anderen Bibelübersetzungen wird dieses gerne geben mit großzügig sein übersetzt. Gerne geben, großzügig sein, großzügig teilen. Und weißt du, was der Paulus hier gemeint hat? Meint nicht, dass du mal, weil du irgendwie auf so ein Spendending da kommst, 20 Euro spendest oder so. Also bei Wikipedia, ne, wenn man jetzt gerade drauf geht, dann kommt immer so ein Spendending und so. Und es ist gut, wenn du Wikipedia oft brauchst, dann spende 20 Euro. Das ist in Ordnung. Oder 50, keine Ahnung, wie viel du das brauchst. Das ist in Ordnung. Aber das ist nicht die Großzügigkeit, die der Paulus hier meint, ja? Er meint eine Grundeinstellung im Leben. Dass ich im Voraus plane, was ich mit dem Extra mache, weil ich es im Vorhaus schon weiß, dass ich es bekomme. So ist es doch bei uns. Wir wissen, dass das Gehalt am Monatsende oder in Monatsmitte oder wann auch immer da ist. Und dass wir dann im Vorhinaus planen, was mache ich damit, um Gutes zu tun, um zu teilen, um diese extra Ressourcen, die ich habe, einzusetzen. Und indem er das schreibt, der Paulus, bricht er das, was Jesus gelehrt hat, für die damaligen Reichen in den Alltag herunter, wie es aussehen kann, dass sie das leben, ja? Und du merkst, dabei geht es nicht darum, dass sie irgendetwas richtig glauben und annehmen. Glauben kannst du viel. Es geht darum, dass sie es tun mit ihrem Extra, was sie haben. Das Tun macht den Unterschied. Und Paulus schreibt das, weil er von Jesus gelernt hatte. Tut dem Gutes, der dir es nicht zurückgeben kann. Und der es dir vielleicht auch nicht zurückgeben will. Und tu das deswegen, weil das ist das beste Gute, was du tun kannst. Damals im Römischen Reich war es übrigens keine Tugend, jemandem etwas Gutes zu tun, von dem man angenommen hat, dass er es nicht mehr zurückgibt. Das hat man damals für Dummheit gehalten. Ich meine, sollte mich dazu bringen, warum sollte ich um alles in der Welt jemandem Gutes tun, der das nicht zurückgibt? Also du hast jemandem Gutes getan, der sich revanchieren konnte. Nach dem Motto, der ist jetzt in Not, dem helfe ich jetzt, weil ich bin vielleicht irgendwann in Not, dann hilft er mir. Eine Hand wäscht die andere. Das wäre logisch gewesen. Das Denken, dass man anderen einfach so Gutes tut, weil sie es gerade brauchen, weil sie gerade Hilfe brauchen, das war komplett neu. Das gab es in dieser Kultur nicht. Das gab es auch in den Religionen nicht. Die griechischen Gottheiten, die haben niemandem einfach so was Gutes getan. Deswegen war es revolutionär, als Jesus diesen Gedanken gelehrt hat und als die ersten Christen im Römischen Reich das gelebt haben. Das war unfassbar für die Menschen damals. Und wenn du jetzt dir denkst, naja, das entspricht doch eigentlich dem normalen, gesunden Menschenverstand, dass du jemanden, der Hilfe braucht, hilfst, dann täuschst du dich. Weil wir haben das in unserer Kultur nur deswegen, weil wir eine zutiefst christlich geprägte Kultur sind. Daher haben wir das gelernt. Und vor Jesus gab es so ein Denken nicht. Aber Jesus hat seinen Schülern beigebracht, weil er ihnen auch beigebracht hat, die größte Hingabe an Gott oder die Hingabe an Gott zeigt sich am besten durch die Liebe zu anderen Menschen. Nicht, dass du viel betest, zeigt deine Hingabe an Gott, wobei Beten super wichtig ist. Wir haben in den letzten zwei Monaten über Beten geredet, super wichtig. Auch nicht, dass du regelmäßig in die Church dann kommst, ja, zeigt deine Hingabe an Gott. Wobei es super wichtig ist, hier hinzukommen, weil wir sind nur dann eine Versammlung von Menschen, die Jesus und dem Beispiel von Jesus folgen, wenn wir hier sind. Und wenn ich zu Hause auf dem Sofa sitze, ist es super, dass der Stream läuft, aber das ist nicht das, was Paulus sich gedacht hat oder Jesus sich gedacht hat, dass wir zusammenkommen als Versammlung von Jesus. Darin zeigt sich deine Leidenschaft, aber auch nicht, dass du hier hinkommst, so wichtig das ist. Auch deine Leidenschaft zu Jesus zeigt sich nicht daran, dass du viel Bibelwissen hast, wobei es so wichtig ist, viel über die Texte in der Bibel zu wissen, weil wenn du Jesus kennenlernen willst und wie er war und wie er gedacht hat und wer er war, dann die einzigen Zeugen, die wir haben, sind diese Texte. Aber alles das zeigt die Hingabe an Gott nicht annähernd so gut wie deine Liebe und Fürsorge und das Kümmern um andere Menschen. Dass du dein Geld und deine Zeit und deine Ressourcen dafür einsetzt, dass anderen geholfen wird, wo sie Hilfe brauchen. Aber jetzt ist die Frage, ich möchte das ganz praktisch machen, wie geht das praktisch im Alltag, großzügig zu leben? Und ich möchte an der Stelle ein ganz praktisches Sachen nennen, die ich übrigens im Projekt X von dieser Stelle noch nie gesagt habe und generell auch, glaube ich, im Projekt X ganz selten mal drüber geredet habe, vielleicht mal im Leitungsteam oder so. Aber ich habe den Eindruck bei der Vorbereitung gehabt, es ist super wichtig, dass es heute dran ist, das zu nennen. Und an der Stelle einen kurzen Hinweis für alle die von uns, die nicht genau wissen, wo sie im Glauben stehen. Also wenn du sagst, Glaube, Gott, Kirche, ich weiß nicht so genau, ich habe mich mal hier einladen lassen, ich schaue mal gerade den Stream, weil dann entspann dich, weil das, was ich jetzt sage, wird dir zeigen, was diese Hingabe an Gott bedeutet und wie krass das aussehen kann. Und vielleicht ist das für dich absolut strange. Kann gut sein. Christen glauben auch strange und komische Dinge. Ich meine, es ist völlig verrückt zu glauben, dass jemand, der im Tod war, wieder lebendig geworden ist. Das ist das, das der, daher kommt unser Glaube. Ja, nicht weil der tolle Sachen gelehrt hat, sondern weil er tot war und lebendig geworden ist. Und das, was ich jetzt sage, kann sein, dass du auch sagst, wow, crazy. Aber entspann dich, wenn Glaube und Gott für dich in Frage steht oder du weißt es nicht genau, dann beobacht oder schau an, was ich sage und vielleicht beeindruckt dich das so, dass du sagst, wow, wenn ich das auch könnte, wäre das cool. Aber es ist überhaupt nicht als Druck gedacht für dich oder so, überhaupt gar nicht, ja, sondern einfach für die Menschen, die an Jesus glauben, macht es Sinn. Deine Hingabe, wenn sie groß ist, macht es Sinn. Und daran kannst du dich prüfen. So, damals im Altertum sozusagen oder im das Judentum vor vielen, vielen Jahren, da gab es eine Regel, die Menschen immer und immer wieder gezeigt haben, was Großzügigkeit ist und wie man das im Alltag leben kann. Tatsächlich ist es so, dass das Volk Israel aus 12 Stämmen besteht, die heute auch teilweise für Juden noch eine größere Rolle spielen. Aber auf jeden Fall in der Antike war das sehr wichtig oder auch davor. Und diese 12 Stämme hatten einen Stamm, das war der Stamm Levi. Und dieser Stamm Levi, oder man könnte sagen die Leviten, so hat man die Leute von dem Stamm Levi genannt, die hatten die Aufgabe, sich um den Tempel und den Gottesdienst zu kümmern, Menschen zu helfen, Gott zu dienen, ihm zu opfern, für Menschen zu beten und all diese Dinge. Und genau, das haben die Leviten gemacht, das war ihre Aufgabe. Dummerweise konnte man davon nicht leben. Weil Geld hat man damit nicht verdient. Geld hat man verdient, wenn man Ackerbau oder Viehzucht oder Handel oder Handwerk gemacht hat. Aber die Leviten, die sollten ja auch leben, aber eben indem sie Gott dienen. Und deswegen gab es eine gute Regel, es war eigentlich ein Gesetz, dass nämlich die 11 anderen Stämme, also die Leviten ne, plus 11, also dann sind es 12, dass die 11 anderen Stämme 10% von ihren Erträgen zusammenlegen, also dass jeder Bürger eines Stammes 10% dessen, was er hat, zusammenlegt und man das dann zusammensammelt und den Leviten gibt, damit die leben können. Also die Idee war ganz einfach, wenn 11 Stämme, die waren unterschiedlich groß, wenn 11 Stämme jeder 10% gibt, dann haben wir auf jeden Fall 100%, die den Leviten nachher helfen, genauso gut wie alle anderen leben zu können. Wie gesagt, das war eine Regel, eine vorgeschriebene Regel, man könnte sagen ein Gesetz, aber es gab immer wieder Zeiten, wo große Volksgruppen, manchmal auch das ganze Volk Israel, das nicht getan haben. Und das war natürlich dann eine prekäre Situation für die Leviten, weil die hatten dann nichts mehr zum Essen und zum Leben. Also sind sie anderen Dingen nachgegangen, um ihren Unterhalt aufzubringen, um für ihren Unterhalt zu sorgen. Und dann konnten die Gottesdienste nicht mehr so durchgeführt werden und die Menschen konnten nicht so betreut werden, wie das eigentlich sein sollte. Und in so einer Zeit redet Gott durch einen Propheten, und zwar hieß der Maleachi, Folgendes und lässt den Menschen Folgendes sagen. Und zwar, ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den 10. Teil, also die 10% eurer Erträge in vollem Umfang in meinen Tempel, damit in den Vorratsräumen für die Leviten kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Gott sagt zu den Menschen, die aufgehört hatten, diesen 10. Teil zu geben, probiert es doch aus. Probiert es, prüft mich, ja? Gebt wieder euren 10. Teil, stellt mich auf die Probe und ich werde euch versprechen, ich werde euch beschenken und Gutes tun und segnen und so viel geben, was ihr zum Leben braucht und noch mehr. Wie gesagt, das war eine Regel im alten Judentum. Für Christen gilt diese Regel nicht, ganz wichtig. Das ist kein Gesetz für uns Christen. Aber interessant ist, dass Christen zu allen Zeiten immer und immer wieder darauf zurückgekommen sind und diese gute Regel übernommen haben, um ihre Gemeinden, oder wir haben eben gesagt, die Versammlungen von Christen zu finanzieren. Ja, die haben dabei festgestellt, als sie das gemacht haben, das ist natürlich das Interessante, dass es zwar kein Gesetz ist, aber dass dieser Zusammenhang heute noch gilt. Wenn wir großzügig von unseren Ressourcen, von dem Extra, was wir haben, geben, damit Gott Gutes tun kann, damit in seinem Namen Menschen geholfen wird, dass in seinem Namen die Versammlung von Christen aufgebaut werden kann. Wenn wir das tun, dann beschenkt uns Gott und überschüttet uns mit Guten und gibt uns mehr, als wir zum Leben brauchen. Und ich habe mich dann gefragt, was wäre, wenn wir alle im Projekt X, wir alle, wir sind im Moment 40 Haushalte ungefähr, wenn wir alle 10% unseres Einkommens in unsere Kirche, das Projekt X, legen würden, dann hätten wir so viel, dass wir rechnerisch 4 Hauptamtliche anstellen können. Also zumindest meinem Matheverständnis ist das so. Aber okay, ich weiß jetzt, dass es nicht so ganz einfach ist, weil viele von euch unterstützen oder von uns unterstützen Freunde in anderen Projekten, die vielleicht irgendwo im Ausland helfen. Es gibt Leute, die den Alan vom Maccafé unterstützen mit seinem Tazama-Verein oder Humedica oder die Kirchners, die dieses Übersetzungsprojekt haben oder die Verena Schafroth, die schon ein paar Mal hier war und in Afrika Frauen supportet und so weiter. Ich weiß, dass es viele von euch gibt, die schon helfen. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir es doch vielleicht so. Was wäre, wenn wir das hälften, sozusagen 5% für die Projekte, wo ich noch andere unterstütze und 5% lege ich dahin, wo meine Versammlung von Menschen, die an Jesus glauben und seinem Beispiel folgen sind. Wenn es so wäre, wenn wir 5% zusammenlegen, müssten wir 2 volle Stellen finanzieren können und, glaube ich, noch restliche Dinge haben, um dann Miete und solche Sachen zahlen zu können. Aber ich weiß, dass es auch nicht einfach ist, weil es gibt noch andere Zwänge, es gibt auch Leute hier, die sagen, der Glaube ist mir voll wichtig, aber ich habe einen Partner, einen Ehepartner, der das nicht teilt und so weiter. Es gibt auch vielleicht andere Gründe, dass es jemand nicht machen kann. Und ganz, ganz wichtig, das ist ja auch keine Regel, das ist ja auch kein Gesetz. Aber über diesen Zusammenhang sollten wir nachdenken. Wenn wir großzügig sind und wenn wir großzügig von dem abgeben, und da sind diese 10% nur, wie soll ich sagen, eine Vorgabe, die vielleicht hilfreich sein könnte, ja? Wenn wir großzügig geben, und für jemanden kann es auch sein, dass es viel mehr gibt als das, weil er weiß, ich habe so viel, ich kann 20% geben und ich habe immer noch genug. Wenn wir überreich und großzügig geben, wird Gott uns, und das verspricht er hier, wir dürfen ihn auf die Probe stellen. Er wird uns überreich zurückgeben, mehr als wir brauchen. Tatsächlich machen meine Frau und ich das schon immer, seitdem wir geheiratet haben, dass wir 10% und wir machen das auch so 5% und 5% quasi weggeben. Und am Jahresende schaue ich dann immer, wie viel das war und das tut dann richtig, richtig weh. Aber es ist okay, weil wenn es nicht wehtun würde, wäre es auch nicht großzügig. Okay? Aber wir erleben auch seit vielen, vielen Jahren, wie Jesus uns immer und immer wieder unglaublich beschenkt und uns Dinge gibt, die wir uns nicht leisten könnten. Und zwar nur deswegen, weil wir großzügig geben. Nenn es verrückt, aber es ist so. Das Letzte, was mir passiert ist, dass jemand zu mir gekommen ist, nicht aus dem Projekt X, der gesagt hat, Klaus, ich habe gesehen, wie du arbeitest, du brauchst einen neuen Computer. Hier sind 1.500 Euro, kauf dir bitte einen neuen Computer. Das ist wirklich passiert, vor wenigen Wochen. Und solche Dinge haben mir ständig passiert. Prüft mich doch. Ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Bitte versteht es jetzt nicht falsch. Es heißt nicht, dass du unbedingt Geld wieder bekommst. Ja? Vielleicht ist es so, dass Gott weiß, hey, wenn du 10% gibst, hast du noch so viel. Ich beschenke dich mit einer guten Ehe, mit guten Beziehungen zu deinen Kindern, zu deinen Eltern, mit Dingen, die dir gut tun, ein guter Urlaub, wo du echt auftanken kannst, kommst nach Hause und denkst, wow, mit Erlebnissen, wo Gott dir Erlebnisse schenkt. Keine Ahnung, was es ist. Aber glaub mir, dieser Zusammenhang gilt bis heute, dass Gott sagt, stellt mich auf die Probe, probier es aus, ich werde dich beschenken. Und du wirst dabei, jetzt sind wir beim Thema, der größte Gewinner sein. Du wirst dabei der größte Gewinner sein. Denk mal darüber nach. Und wenn du an Jesus glaubst, rede darüber mit Jesus. Ich schließe den Gedanken ab mit einem Zitat von Jesus und das ist ein super interessantes Zitat, weil ich habe immer in meinem Kopf gehabt, das hat Jesus gesagt, aber in den Berichten, in den Evangelien wird das nicht zitiert, sondern es ist ein Zitat, was der Paulus in einer Abschiedsrede quasi zitiert, also in der Apostelgeschichte, da wird beschrieben, wie die ersten christlichen Kirchen oder Versammlungen, ich habe es eben gesagt, entstanden sind. Und da verabschiedet er sich mal und in dieser Abschiedsrede sagt er, hey, erinnert euch dran, dass Jesus immer und immer wieder gesagt hat, das Geben ist seliger als das Nehmen. Und jetzt sind wir wieder dabei, das ist in unserer Kultur quasi eine Redewendung geworden. Warum? Weil unsere Kultur zutiefst christlich geprägt ist. Das Geben, sagt Jesus, ist seliger, bringt mehr Gutes als das Nehmen. Das bedeutet, auf dem Geben liegt mehr Gutes drauf, als auf dem, dass wir uns angehört haben, zu nehmen und zu nehmen und zu nehmen. sagt Jesus. Wer war nochmal der größte Gewinner, wenn wir großzügig sind? Ich glaube, ich muss es dir nicht mehr sagen. Und das hat damit zu tun, oder so sieht es praktisch aus, in diesem Bereich von dem, was wir haben, das wir extra haben, wie man Jesus folgt. Und deswegen werden wir jetzt ein Lied zusammen singen, das heißt I Will Follow. Und das kann deine Antwort sein, zu sagen, Jesus, ich will dir folgen. Auch in diesem nicht so ganz einfachen Thema mit den Finanzen. Und ich möchte an der Stelle noch eine Sache, bevor die Musiker können schon vorgehen, möchte ich dir noch eine Sache quasi mitgeben. Und zwar, jeder kann sich jetzt hier einen Flyer nehmen, wo drauf steht der größte Gewinn, und da klebt hier so ein 10-Cent-Stück drauf. Das schenken wir dir. Dieses 10-Cent-Stück ist ganz besonders, weil es mit Tesa draufgeklebt, aber hinten ist ein doppelseitiges Klebeband drauf, und dann kannst du diesen 10-Cent-Stück kannst du an deinen Spiegel kleben oder wo auch immer du hinschaust, immer, also an der Stelle, wo du regelmäßig hinschaust, vielleicht auf das Display von deinem Handy, nein, da machst du nicht so gut. Also genau, kannst auch ein Foto davon machen und dann irgendwie so ein Bildschirmhintergrund oder so. Nein, das ist dafür da, damit du dich erinnerst. Geben ist seliger als nehmen. Prüf mich. Wenn du großzügig gibst, werde ich dich überreich beschenken, sagt Gott. Ihr könnt es sehr gerne einfach in den Reihen rumgeben. Jeder kann sich eins nehmen. Und dann braucht es bitte auch. Also die 10 Cent, die Silvi, die schenkt es euch. Und sie macht es, damit ihr euch daran erinnert. Geben ist seliger als nehmen. Und das heißt es, in diesem speziellen Bereich, dem Beispiel von Jesus zu folgen.
Wir freuen uns, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das über unsere Homepage machen oder du schreibst uns eine E-Mail an info@projektx-augsburg.de. Wenn dir gefällt, was wir als Kirche tun, dann kannst du uns durch deine Mitarbeit oder deine Spende unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen. Unsere Church Zone findet immer am 1., 3. und 5. Sonntag im Monat im Sensemble Theater in Augsburg statt. Mach's gut, bis zum nächsten Podcast.